Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Petra Thorn zu Gast. Sie ist Mitgründerin der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung und wie ich zertifizierte Kinderwunschberaterin. Genauer gesagt habe ich sogar einen Teil meiner Zertifizierung bei Petra gemacht. Petra berät täglich Menschen in der Kinderwunschzeit. Oft auch zu Wegen der Familienbildung mit Samenspende, Embryonenspende oder Behandlung im Ausland, zum Beispiel mit Eizellspende. Liebe Petra, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, schön, dass du bei mir in der Praxis bist.
Super, wie immer im Podcast geht's direkt los. Was ist denn im Ausland an anderen Behandlungsmethoden verfügbar als bei uns in Deutschland?
Naja, ein ganz großer Unterschied zwischen Deutschland, Schweiz, Luxemburg und den anderen europäischen Ländern ist, dass in vielen dieser anderen Ländern die Eizellspende zugelassen ist und in Deutschland eben nicht, dass die Eizellspende verboten ist. Wobei wir ja alle wissen, es gibt einen Kommissionsbericht und dieses Verbot wird zumindest diskutiert im Moment, wird möglicherweise sogar geändert. Aber da warten wir drauf, da bin ich auf die Diskussion gespannt.
Ja, ich erkläre noch mal ganz kurz, was dieser Kommissionsbericht bedeutet. Also die Ministerien, die sich mit, ja ich sag mal, Kinderwunsch beschäftigen, das ist ja bei uns das Bundesfamilienministerium und auch das Gesundheitsministerium, die haben gesagt, sie können nicht so einfach alleine zu dem Thema entscheiden, sondern sie möchten gerne, dass eine Expertenkommission sich die Themen richtig durchleuchtet. Und da waren Juristinnen und Juristen beteiligt, Ethiker und auch eben Mediziner, die sich das ganz genau angeguckt haben. Und ich glaube, dieser Bericht, der ist ein paar hundert Seiten lang, ne?
Ja, der ist ziemlich lang, ziemlich ausführlich, ja.
Und worauf sollten denn Menschen achten, die vielleicht gemerkt haben, okay, unser Behandlungsweg hier in Deutschland, der geht nicht mehr weiter, die aber vielleicht im Internet sich informiert haben und gemerkt haben, aha, in Deutschland geht Eizellspende nicht, im Ausland wird es aber angeboten. Worauf sollten die achten?
Naja, in der Beratung würden wir erst einmal mit diesen Paaren alle Optionen durchsprechen. Also nicht nur sozusagen ins Ausland gehen sofort, sondern es geht wirklich darum, mit den Paaren zu besprechen, welche Alternativen haben sie. Und da gibt es natürlich noch viel mehr als Eizellspende. Es gibt die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren. Das spaltet sich auf in Inlandsadoption und Auslandsadoption. Es gibt die Möglichkeit, ein Pflegekind aufzunehmen. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, ein Leben ohne Kind zu führen, auch wenn viele Paare sich das zumindest zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen können. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten, eine Familiengründung mit Hilfe Dritter, so sagen wir mittlerweile dazu, zu überlegen. Und das bedeutet dann eben, dass Samen, Eizelle oder Embryonen von anderen Personen kommen. Ja, und dann ist eben die Samenspende in Deutschland erlaubt und auch durch das Samenspenderregistergesetz aus dem Jahr 2018 gut reguliert. Die Embryonenspende wird durchgeführt und die Eizellspende ist in Deutschland verboten, wenn Paare diesen Weg gehen, wenn der medizinisch indiziert ist und wenn sich Paare diesen Weg tatsächlich vorstellen können, dann müssen sie ins Ausland gehen.
Mhm. Und du hast jetzt gesagt, Samenspende ist bei uns gut reguliert. Was meinst du damit?
Es gibt eben seit 2018 das Samenspenderregistergesetz. In diesem Gesetz sind wichtige Aspekte festgehalten, beispielsweise, dass die so gezeugten Kinder ein Auskunftsrecht haben. Das bedeutet, dass die Kinder spätestens mit dem 16. Lebensjahr erfahren können, von wem sie abstammen. Sie können also die Identität des Spenders erfahren. Der Spender seinerseits ist gesetzlich geschützt. Er kann nicht juristischer Vater werden. Er muss also nicht Angst haben, dass er Unterhalt zahlt, dass er erbschaftsverpflichtet wird. Das kann nicht passieren. Und die Unterlagen werden für das Kind auch sehr lange aufbewahrt, weil wir einfach wissen, dass Kinder nicht unbedingt schon mit 16 sich dafür interessieren, sondern vielleicht viel, viel später. Und die Unterlagen werden über 100 Jahre aufbewahrt für die Kinder. Mhm. Und das ist eben eine gute Basis für die Samenspende.
Ja, und früher hat man ja eher gedacht, es wäre besser, Kindern gar nicht zu sagen, dass es noch eine andere Person gab, die an ihrem Auf-die-Welt-Kommen beteiligt war. Warum wurde das jetzt im Samenspenderegistergesetz so geregelt? Warum hat sich das geändert?
Naja, wir können uns die Entwicklung im Bereich der Adoption anschauen. Da gibt es sozusagen eine ganz ähnliche Entwicklung. Auch da wurde Paaren in den 60ern, 70ern, zum Teil sogar noch in den 1980ern empfohlen, die Kinder nicht aufzuklären. Und das war eigentlich eine ganz naja, ich würde fast schon sagen, absurde Situation, weil das Paar von jetzt auf gleich ein Kind hatte und jeder wusste, es geht nur über eine Adoption. Mhm. Da gab es gar keine Schwangerschaft. Also jeder wusste, es war eine Adoption und trotzdem hat man den Adoptiveltern geraten, das Kind nicht aufzuklären, weil man befürchtet hat, die Kinder könnten sich sehr schwer tun mit ihrer Geschichte, mit dem abgegeben worden sein. Die Kinder wären vielleicht irgendwann mit leiblichen Eltern konfrontiert, die in einer sehr problematischen Lebenssituation sind und man wollte die Kinder davor schützen. Mhm. Zudem hat man auch gedacht, die soziale Bindung ist vielleicht doch nicht ganz so stabil wie die genetische Bindung zwischen Kind und Eltern. Aber wenn die Kinder das gar nicht wissen, dann kann sich auch eine stabile Bindung herausstellen. Mittlerweile wissen wir, das ist eigentlich genau verkehrt. Ja, Kindern geht es gut, wenn sie über ihre Zeugungsgeschichte Bescheid wissen. Und wir wissen mittlerweile auch, selbst wenn die Kinder sehr traumatische Bedingungen hatten zu ihrer Geburt, in diesen ersten Lebensphasen, ist es besser, sie wissen darum, als dass sie sich Fantasien machen müssen. Ja. Und deswegen sind wir irgendwann im Adoptionsbereich dazu gekommen, den Eltern zu empfehlen, die Kinder aufzuklären. Und das hat sich im Prinzip übertragen auch auf das Thema Samenspende. Nur eben, ich würde sagen, mit 20-jähriger Verzögerung.
Mhm. Ja, so wie du das eben beschrieben hast, ich stelle es mir auch total absurd vor. Ne? Da wussten dann alle Familienmitglieder, okay, von jetzt auf gleich kam das Kind. Es ist wahrscheinlich ein Pflegekind oder ein adoptiertes Kind. Und dann sind ja alle um die Kinder herum Geheimnisträger und bilden so eine Art Mauer. Mhm. Und Kinder sind ja feinfühlige, emotionale Wesen. Kinder spüren in der Regel, wenn irgendwo eine thematische Mauer ist. Und dann wird ja, ohne dass darüber gesprochen wird, Kindern sowas vermittelt wie, es gibt Themen, zu denen darfst du keine Fragen stellen. Und das ist eigentlich eine ganz problematische Situation, weil wenn diese Kinder irgendwann in ihrem Leben in eine schwierige Situation kommen, wo jemand ihnen sagt, da darfst du mit niemandem drüber reden, klar, dann denken diese Kinder, okay, Geheimnis, ich weiß, wie das funktioniert. Und das ist ja immer ganz gefährlich, wenn irgendwas unangenehm ist und jemand sagt dir, du darfst keine Fragen dazu stellen. Das sind eigentlich immer die Situationen, wo Selbstheilungskräfte oder Selbstbehauptungskräfte dann nicht wirken können. Mhm. Und ich glaube auch, Kinder brauchen Eltern als Vorbilder, die dann vielleicht auch zu neugierigen Menschen sagen, ja, ich verstehe, dass es sie interessiert, woher unser Kind adoptiert, es geht sie nichts an. Mhm. Ja. Das ist ja schon auch da mit der Offenheit ist ja nicht gemeint, man muss jedem alles erzählen, oder?
Mhm. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde ganz gern dazu noch ein paar Sätze sagen, weil es gibt noch etwas anderes, was eben für die Kinder auch dramatisch ist. Wenn die Eltern nicht über die Zeugungsgeschichte sprechen, bei der Adoption, bei der Spendebehandlung, ganz egal, dann entsteht natürlich auch so etwas wie ein Schamgefühl. Nicht nur ein Tabu und ein Geheimnis, sondern die Eltern haben ja einen Grund, weshalb sie nicht drüber sprechen. Nämlich, weil sie sich schämen, weil sie diese Zeugungsgeschichte als weniger wertvoll empfinden als eine spontane Zeugung beispielsweise oder als eine Zeugung per IVF. Ja. Und für Kinder ist es natürlich auch hochproblematisch, damit konfrontiert zu sein, dass die eigene Zeugung schambesetzt ist. Mhm. Ja. Eigentlich sollten Kinder stolz darauf sein, wie sie in die Welt gekommen sind. Eltern sollten sich freuen können, dass der Weg der Spendebehandlung zu einem Kind geführt hat. Ja. Und es passiert eben bei der Geheimhaltung genau das Gegenteil.
Ja, das kenne ich aus der Psychotherapie, ne? Vermeidung führt dazu, dass die Angst größer wird. Also wenn ich als Mutter die Angst habe, mein Kind könnte mich weniger lieben, wenn es erfährt, dass es noch eine beteiligte Person gab, damit es auf die Welt kommen konnte. Und ich mir dann denke, super, ich vermeide das Gespräch, indem ich die Informationen nicht rauslasse. Dann wissen wir aus der Psychotherapie, das führt dazu, dass die Angst immer größer wird, weil es kann ja gar kein Gegenbeweis erfolgen. Es kann gar nicht die Beobachtung gemacht werden, dass ein Kind zwar vielleicht für die andere Person, die gespendet hat oder im Pflege- oder Adoptivkontext die Herkunftsfamilie sich zwar dafür interessiert, aber dass es gar keine Auswirkung auf die emotionale Bindung hat. Und das ist ja auch das, was die Beobachtungsstudien zeigen, ne? Dass die sicher gebundenen Kinder, da passiert gar kein Schaden durch das Wissen.
Ja, so ist es. Und mittlerweile sagen viele Eltern nach Samenspende, nach Eizellspende, dass sie auch als Eltern offen und ehrlich mit ihren Kindern umgehen möchten und dass sie natürlich auch ihren Kindern die Werte Offenheit und Ehrlichkeit vorleben möchten. Und dann geht es natürlich gar nicht, dass man die Zeugungsgeschichte geheim hält. Das wäre ein großer Widerspruch in diesen Familien.
Ja.
Ja, aber da gibt es wirklich mittlerweile eine große Änderung.
Ja, und viele Kinderbücher, und als sachlichen Grund kann man ja immer auch noch anführen, dass schon Aspekte von Fruchtbarkeit auch mit vererbt werden können. Also es kann sein, dass wenn vielleicht eine Frau jetzt im jüngeren Alter von Anfang 30 vielleicht Schwierigkeiten hatte, Eizellen zu gewinnen, dann ist es ja möglicherweise auch so, dass ein Teil davon genetisch weitergegeben wird und ein Kind, was kommt, vielleicht auch Schwierigkeiten hat. Das heißt, für eine ganz normale IVF oder Kinderwunschbehandlung ist ja schon auch wichtig für die Kinder, die auf die Welt kommen, zu wissen, aha, ich darf mich vielleicht nicht wie andere darauf ausruhen, dass ich lange Zeit habe, sondern ich muss vielleicht frühzeitig mich mehr mit meiner Fruchtbarkeit beschäftigen. Gilt ja für Samenspende genauso. Das ist aber nur ein ganz kleiner sachlicher Grund. Also das viel Wichtigere, was du nämlich gesagt hast, ist die Vertrauensbeziehung und die Selbstsicherheit und die positive Selbstsicht mit dieser Lebensgeschichte.
Genau. Ein souveräner Umgang, ein entspannter Umgang in der Familie. Das ist wichtig, nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern. Weil die Eltern müssten ja sonst auch immer Angst haben, dass das Geheimnis irgendwie herauskommt.
Ja, stelle ich mir total stressig vor. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass die Samenspende super gut strukturiert geregelt ist, hast du ja gerade erklärt. Mit der Embryonenspende ist es ein bisschen anders. Kannst du erstmal erklären, was Embryonenspende ist?
Ja, die Embryonenspende bezeichnet ein, Verfahren oder eine Familienbildungsmöglichkeit. Also ich komme da eigentlich immer mehr ab davon, das als medizinisches Verfahren zu beschreiben, weil es ist eher eine Form der Familiengründung.
Manchmal sagt man auch Embryonenadoption.
Genau, das zeigt auch an, dass wir bei dem Thema Embryonen so in Richtung Adoption denken und auch diese Terminologie verwenden. Auf jeden Fall ist es so, dass es viele Paare gibt, die per IVF-ICSI Kinder bekommen haben, die auch 1-2 Kinder bekommen haben und ihren Kinderwunsch damit auch abgeschlossen haben, aber überzählige Embryonen haben. Überzählig bedeutet, dass es während der Behandlung weitere Embryonen gab, die kryokonserviert sind, die also tiefgefroren sind, die das Paar jetzt aber nicht mehr braucht.
Das sind ja so Fälle wie, man hat 3 Embryonen gewonnen und hat einfach super Glück gehabt, dass vielleicht aus Embryo 1 wurde Kind 1, aus Embryo 2 wurde Geschwisterkind und die Familie sagt dann, okay, den dritten.
Genau, wir wollen kein drittes Kind, wir haben unsere Familie so, wie wir sie gerne hätten, aber es gibt einen dritten Embryo und dann gibt es Paare, die spenden diesen Embryo an andere Paare, die eben weniger Glück haben.
Und warum ist das warum ist das möglich?
Naja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert und ein bisschen technisch. Ja. Also, wir haben ein Embryonenschutzgesetz, das heißt, wir müssen Embryonen schützen und das sind eben Embryonen, über die wir sprechen. Im gesetzlichen, im juristischen Bereich wird unterschieden zwischen sogenannten Vorkernen. Das sind Eizellen, in denen ein Samen enthalten ist. Diese Eizellen haben sich aber noch nicht geteilt. Diese Vorkerne dürfen nicht gespendet werden, weil das nach juristischer Auslegung eine befruchtete Eizelle ist, also primär eine Eizelle, und das wäre eine Eizellspende. Das darf also nicht gespendet werden.
Ja, an der Stelle darf man nicht vergessen, das Embryonenschutzgesetz ist eben aus den 90ern. Ne? Da hat man einfach bestimmte, ich sag mal, Kenntnisse und Genauigkeiten im biologischen Entwicklungsvorgang, die waren halt noch nicht ganz so,
man hat auch einfach eine Festlegung gemacht. Ja. Man hat einfach juristisch definiert, ab einem gewissen Stadium, nämlich ab einer gewissen Teilungsrate, handelt es sich nicht mehr um eine befruchtete Eizelle, sondern um ein Embryo. Und dieser Embryo muss geschützt werden. Und der beste Schutz ist natürlich die Spende. Das ist ein viel besserer Schutz, als wenn dieser Embryo dann verworfen wird und damit einfach kaputt geht. Das wäre nämlich in Deutschland die Alternative.
Genau, und dieser Embryo, der gespendet oder adoptiert, weggegeben, wie auch immer, damit geht ja einher, dass dieser Embryo eine Chance erhalten wird, ein Kind zu werden, richtig?
Genau, ja. Eine Chance, das ist ganz wichtig, weil die Paare, die Embryospende erhalten, für die gibt es natürlich keine Garantie, dass dieser Embryo zu einer Lebendgeburt führt. Ja. Aber sie haben eine Chance.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass die Embryonenspende so ein bisschen eher, ich sag mal, irgendwie gesetzlich nicht so richtig berücksichtigt wurde im Embryonenschutzgesetz. Da hat man damals nicht dran gedacht. Und wenn man dann sich das Gesetz ganz genau angeguckt hat, so wie du es auch eben erklärt hast, konnte man sehen, dass es durchführbar, weil es eben eine bessere sozusagen Behandlung des Embryos ist als das Verwerfen. Aber es gibt ja kein Register, so wie bei Samenspende.
So ist es. Und leider wurde auch das Thema der Embryonenspende im Samenspenderregistergesetz überhaupt nicht aufgegriffen. Also man hätte damals natürlich auch die Embryonenspende mitregeln können. Es wurde damals schon durchgeführt. Das ist leider nicht passiert. Aber es gibt das Netzwerk Embryonenspende und ich bin mir sicher, dass dieses Netzwerk sich bei der Durchführung der Embryonenspende an diese Vorgaben des Samenspenderregistergesetzes hält und das eben auch anwendet auf das Thema Embryonenspende.
Genau, und das heißt eben zum Beispiel sowas wie, also das Samenspenderegistergesetz wahrt zwar zum einen die Identitätsdaten des Spenders, aber es soll bei der Spende ja schon auch sichergestellt werden, dass Menschen nicht persönlich unter Druck gesetzt werden. Das heißt, in anderen Ländern ist es so, in den USA zum Beispiel, da kann man sich so durchscrollen durch Datenbanken von Menschen, die Zellen abgeben, also Samenspender und auch Eizellspenderinnen, und man sieht, wie die aussehen. Man würde die im Supermarkt erkennen. Und das ist eben eine Art und Weise, diese Behandlung oder Familiengründung durchzuführen, die wir jetzt hier, glaube ich, in Deutschland nicht befürworten würden, weil das birgt eben immer auch das Potenzial, dass Menschen direkt angesprochen und auf eine bestimmte Art und Weise sich dann auch unter Druck fühlen. Mhm. Und auch bei der Embryonenspende ist eben so, dass das abgebende Paar und das empfangende Paar, die erhalten nicht voneinander irgendwelche Kontaktdaten. Und für die Kinder ist aber sichergestellt, dass einfach die Herkunft des Embryos bekannt ist und dann eben diese Daten auch herausgegeben werden können. Und natürlich genauso auch wie bei der Samenspende, dass jetzt nicht eine juristische Verbindung zwischen dem abgebenden Paar besteht im Sinne von Erbrecht und alle diese Dinge.
Genau, ne? Aber das ist bei der Embryonenspende ja eh bereits geklärt, weil nach deutschem Recht die Frau, die das Kind gebärt, juristische Mutter ist und ihr Ehemann ist automatisch juristischer Vater. Also da müssen sozusagen gar keine zusätzlichen Regelungen getroffen werden. Aber es gibt noch ein anderes spannendes Thema bei der Embryonenspende in Deutschland. Das, was du sagst, stimmt. Also die Paare kennen sich in der Regel im Vorfeld nicht. Ja, das Netzwerk macht diese Vermittlung. Aber ich kenne durchaus Familien, die sich nach Geburt des Kindes kennengelernt haben und die auch miteinander befreundet sind. Und die Kinder wissen voneinander, die Kinder werden irgendwann auch verstehen, dass sie Vollgeschwister sind und werden natürlich auch den Hintergrund ihrer Familie verstehen.
Ja.
Also da gibt es eine ziemlich schöne Offenheit. Das freut mich immer, wenn Familien so offen damit umgehen und wenn auch Kontakt besteht und die Kinder auch diese Familienformen als etwas ganz Normales empfinden und damit sozusagen groß werden.
Ja, genau, das darf man nämlich nicht vergessen. Also auch wenn der Gesetzgeber bestimmte Vorkehrungen trifft, dass an bestimmten Stellen Identitätsdaten nicht herausgegeben werden. Ich kann ja einfach meinen Gentest ins Internet stellen und dann bin ich auch auffindbar. Mhm. Ne?
Also ja, wobei auch im Samenspenderregistergesetz nirgendwo festgehalten ist, dass Daten nicht herausgegeben werden dürfen. Dass
genau,
es dazu Bedingungen gibt. Genau. Also es hängt letztendlich immer von den Personen ab, von den Beteiligten, wie sie zu der Frage Anonymität oder Offenheit stehen.
Ja. Und jetzt ist es ja so, dass es aber auch Länder gibt, die sowohl Samenspendebehandlungen, Embryonenspende oder Embryonenadoption und auch Eizellenspende eben ohne Herausgabe von Identitätsdaten anbieten. Spanien ist zum Beispiel, da ist die Eizellspende ohne Herausgabe von Identitätsdaten organisiert. Was ist daran problematisch?
Naja, problematisch ist, dass die Kinder sozusagen nicht auf einem strukturierten Weg erfahren können, von wem sie abstammen. Du hast eben ja schon diese DNA-Tests erwähnt. Über den Weg ist es möglich. Aber das bedeutet, dass die Kinder sich selbst auf die Suche machen müssen, also selbst diese Anstrengungen leisten müssen, ja, und mit einiger Wahrscheinlichkeit die Spenderin finden werden, ja, weil wir mittlerweile wissen, es gibt ganz viele Millionen Menschen, die ihre Daten in diesen Gendatenbanken haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Aber es ist dann immer noch offen, ob die Spenderin bereit ist, einen Kontakt herzustellen.
Das ist ja sowieso immer offen. Das
ja, wobei ich schon denke, wenn Spenderinnen und auch Samenspender offen spenden, wird mit ihnen natürlich auch im Vorfeld über diese Kontaktmöglichkeit gesprochen. Aber wenn eine Frau anonym spendet, gibt es für eine Klinik überhaupt keinen Anlass, darüber zu sprechen. Ja, das heißt, es kommt einfach dann auf die Haltung der Spenderin an, ob sie sagt, ich habe zwar anonym gespendet, bin aber trotzdem bereit, einen Kontakt einzugehen, oder ich habe anonym gespendet und ich möchte auch anonym bleiben. Und das wäre für Kinder wirklich sowas wie eine zweite, wie eine doppelte Zurückweisung. Mhm. Sie haben endlich die Person gefunden, aber diese Person lehnt den Kontakt ab.
Mhm. Ja. Ja, und ich erkläre das nochmal kurz, warum in Gendatenbanken auch Menschen aufzufinden sind, die sich gar nicht selbst dort eingetragen haben. Das habe ich ja damals auch erst, als ich bei dir in der Fortbildung war, verstanden. Also jetzt mal angenommen, ich mache einen Gentest und stelle den bei der Datenbank ein und ich fülle meinen vollständigen Familienstammbaum aus. Dann sind da irgendwie 12 Cousinen und Cousins drin, 28 Onkel und Tanten und deren Kinder. Die habe ich alle schön, ordentlich, sorgfältig da alle eingetragen. Und weil Genetik innerhalb von Familien eben ganz große Überschneidungen hat, könnte man dann eben anhand meines Gentests, den ich dort eingestellt habe, auch herausfinden, dass zum Beispiel mein Vater hat wirklich 9,5 Geschwister, dass da der Onkel Nummer 7 irgendwo gespendet hat, weil dann die Überlappung so groß ist, obwohl dieser Onkel Nummer 7 vielleicht noch nie in seinem Leben von so einer Gendatenbank auch nur gehört hat. Vielleicht hat er in einer Klinik gespendet, die ihm sogar gesagt hat, wir machen das anonym, weil es in dem Land so ist. Jetzt, ne, die Familienmitglieder von meinem Vater wohnen tatsächlich auch im Ausland und trotzdem könnte man ihn dann finden. Und wie du auch sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Spenderinnen und Spender, die in Ländern oder Kliniken dann Zellen abgeben, wo ihnen gesagt wird, ja, ja, ist alles anonym, die sind wahrscheinlich nicht mental vorbereitet darauf, dass vielleicht irgendwann ein Kind anklopft und sagt, hey, ich würde gern mal wissen, wer du bist.
Ja, so ist es. Und dazu kommt auch nochmal eine andere Dynamik. Auch Spenderinnen werden irgendwann eine eigene Familie haben, eigene Kinder haben. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie geht denn die Spenderin in ihrem eigenen familiären Umfeld damit um? Und wenn sie darüber nicht aufklärt, wenn die Kinder zum Beispiel gar nicht wissen, dass diese Kinder Halbgeschwister haben, ja, dann ist das natürlich auch nochmal ein ganz heikles, schwieriges Thema. Und meine Vermutung ist, dass diese Spenderinnen dann eher jeglichen Kontakt ablehnen.
Ja klar, muss man sich ja mal so vorstellen, wenn da plötzlich so ein Riesending um die Ecke kommt und man sich innerlich, mental, emotional gar nicht darauf vorbereitet hat, was das bedeuten kann. Und wenn man sich mal versucht, in die Lage der Kinder reinzuversetzen, also ich kann 100%ig sagen, wenn mir jemand sagen würde, Sally, du hast genetische Geschwister, natürlich würde ich die kennenlernen wollen und sagen, boah cool, wie sehen die aus, was haben die so für, wie lachen die, ob ich dann mit denen eine Freundschaft sozusagen sich entwickelt, also Freundschaft im Sinne von einfach positive soziale Beziehung. Das muss man sehen. Aber also wissen wollen und kennenlernen wollen, das würde ich auf jeden Fall wollen.
Und so geht's den meisten Kindern. Also ich kenne ganz viele Beispiele, wo Kinder auch schon im Teenageralter Kontakt haben zu Halbgeschwistern und die Kinder sagen, das ist prima, dass wir einander kennen. Wir sind nicht mit allen gleich eng befreundet. Es gibt ein paar, da sind wir ganz eng, da chatten wir jeden Tag. Es gibt ein paar andere, da melde ich mich nur, wenn ich irgendwie Hilfe bei den Schularbeiten brauche, weil die da besonders gut sind. Ja. Und andere, das ist eher so eine weitläufigere Bekanntschaft. Aber die Kinder finden das einfach schön, diese Kontakte zu kennen und zu wissen, mit wem sie verwandt sind.
Ja, und es ist ja dann auch eine eigene Entscheidung, wenn man sagt, so super gut verstehen wir uns nicht, so viele Gemeinsamkeiten haben wir nicht, dann hat man vielleicht keine intensive Beziehung. Das kennen vielleicht auch viele Menschen, die viele Cousins und Cousinen haben. Mit manchen hat man halt keine Gemeinsamkeiten, dann schickt man die obligatorische Geburtstagsgratulationsnachricht und mit anderen, ne, da unternimmt man auch regelmäßig was mit denen. Aber es ist ja dann die eigene Entscheidung, mit wem pflege ich den Kontakt und mit wem nicht. Und nicht jemand anders hat bestimmt, du kannst keinen Kontakt haben, weil du weißt die Kontaktdaten nicht.
Genau, genau. Und das ist eben dann in diesen Ländern, in denen Anonymität herrscht, ein großes Problem, weil da ab einem gewissen Punkt einfach eine Mauer ist. Mhm. Und diese Mauer, da kommt man nicht drüber.
Ja, also wir beide mit unserer Ausbildung, wir würden auf jeden Fall empfehlen, wenn Menschen diesen Weg für sich in Betracht ziehen, sich zu informieren, wo Eizellspendebehandlung oder generell Spendenbehandlung mit Identitätsdaten angeboten werden und dann zu gucken. Ja, also ich glaube, wir würden da ja beide ganz klar sagen, das ist besser und es überlegen, ne?
Auf jeden Fall,
ja. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass die Eizellspende eben ganz klar in Deutschland verboten ist. Du hast eben auch nochmal erklärt, auch eine Eizelle, wo schon Spermium drin ist, die aber noch nicht begonnen hat, sich zu teilen, auch diese Vorkerne zählen zur Eizelle und dürfen nicht weitergegeben werden. Wenn jetzt aber ein Paar oder eine Frau im Ausland eine Eizellspende empfängt und schwanger wird, wie ist es dann, wenn sie hier hinkommt?
Das ist interessanterweise ganz unproblematisch. Natürlich würde jeder Gynäkologe die Schwangerschaft betreuen. Sie könnte in jedem Krankenhaus ihr Kind gebären. Das ist wirklich absolut unproblematisch.
Ja. Und sollte die Frau das ihrer Ärztin oder ihrem Arzt sagen in der Klinik oder auch lieber unter den Tisch fallen lassen?
Nein, da sind wir auch ganz klar. Sie sollte es natürlich der Ärztin oder dem Arzt, dem Gynäkologen sagen, der die Schwangerschaft betreut, weil wir wissen, es gibt nach Eizellspende ein ganz leicht erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, für Schwangerschaftsvergiftung. Und wenn die Ärzte Bescheid wissen, können sie da nochmal genauer hinschauen. Dann kann man das in den Griff bekommen. Aber die Ärzte müssen es eben wissen.
Ja, ja, und im Gesetz ist eben geregelt, dass der Vorgang, diese Eizellspende durchzuführen, ist eben für die beteiligten Angehörigen der Medizinfachberufe verboten. Es ist nicht im Strafgesetzbuch geregelt, dass kein Mensch das woanders entgegennehmen darf.
Genau so ist es. Man darf sozusagen nicht zu einer Straftat motivieren. Das dürften auch wir in der Beratung nicht. Das ist zumindest meine Auslegung. Ich glaube, da ist es egal, ob man Mediziner oder Psychologe ist. Aber wenn ein Paar sich dazu entscheidet, kann es diesen Weg gehen und das Paar selbst bleibt straffrei.
Ja. Und trotzdem ist es ja eine mentale Belastung für Menschen zu wissen, dass sie sozusagen, also wenn man es mal so ganz flapsig übersetzt, ist es ja so eine Botschaft wie, geht weg, wir haben hier nichts für euch.
Ja, das, ich glaube, also so was ich in der Beratung immer wieder merke, ist, dass manche Paare sich wirklich auch schwer tun, das deutsche Gesetz zu brechen.
Ja, aber sie brechen es ja nicht.
Aber sie wissen, dass die Eizellspende verboten ist und dieser Schritt ins Ausland zu gehen, ist für viele mittlerweile wirklich eine Selbstverständlichkeit, aber nicht für alle.
Ja. Ja.
Also da gibt es durchaus Paare, die sich damit schwer tun, weil sie wissen, es ist hier verboten.
Ja, was Verbotenes zu machen, das verstehe ich auch total. Ja. Also und diese Komplexität zu verstehen, okay, Weitergabe von Eizellen ist eben für Angehörige der Medizinfachberufe, die das durchführen können, die können strafrechtlich belangt werden. Aber als Frau, die ins Ausland geht, da steht nicht im Embryonenschutzgesetz, dass das eben eine Straftat ist. Und wenn man ein bisschen versucht, nochmal nachzuforschen, was hat der Gesetzgeber sich dabei damals gedacht? Es gab ja damals diese Befürchtung, es könnte diese gespaltene Mutterschaft geben. Also es gab irgendwie die Befürchtung, es könnte einen psychologischen Schaden bei Kindern geben, die so auf die Welt kommen. Jetzt wissen wir halt aus anderen Ländern, wo Eizellspende tausend- und millionenfach durchgeführt wird, dass nicht die Eizellspende selbst das Problem ist, sondern dass es ganz deutlich nicht aufgeklärten Kindern, die haben psychologische Herausforderungen und aufgeklärte Kinder, so wie wir es eben beschrieben haben, die haben halt keine, ne?
Genau so ist es. Also das Embryonenschutzgesetz stammt ja aus dem Jahr 1990. Das heißt, die Diskussionen sind in den 80ern geführt worden. In einer Ära, sage ich mal, wo wir mit der IVF ganz am Anfang standen. Es war wirklich damals auch viel invasiver als heute, diesen Eingriff zu durchleben. Ja. Und diese Bender-Kommission, die das damals diskutiert hat, die hatte natürlich Angst. Zum einen, dass Kinder mit dieser gespaltenen Mutterschaft zurechtkommen, dass auch die Spenderin irgendwie damit zurechtkommt. Und da gab es die große Angst, dass die Spenderin das Kind nach der Eizellspende als ihr eigenes Kind empfinden würde, aber damit leben müsse, dieses eigene Kind abgegeben zu haben und auch nie zu erfahren, wie geht es denn diesem Kind? Weil eine offene Durchführung hat man damals überhaupt nicht diskutiert.
Ja. Ja, so wie du das beschreibst, klingt das ja ganz schrecklich dramatisch, fast schon wie im Dunkel der Nacht ist dein Kind dir entrissen worden. So, ne?
Ja.
So Bilder entstehen gerade bei mir im Kopf.
Ja, ich glaube, solche Bilder hatte man damals auch im Kopf.
Ja. Ja.
Und dazu kam natürlich, dass man nicht wollte, dass sich junge Frauen sozusagen einer fremdnützigen Behandlung unterziehen, also einer Behandlung, von der sie körperlich gar nichts haben, weil sie sind ja nicht krank. Es hätte nur ein anderes Paar etwas davon, nämlich das Paar, das die Eizellen bekommt.
Ja.
Und man hat natürlich auch Frauen unterstellt, dass sie vielleicht gar nicht verstehen, auf was sie sich da einlassen. Das ist mittlerweile, würden wir sagen, ein bisschen paternalistisch, Medizinpaternalismus. Ja, aber das hat man damals diskutiert. Und dann kommt das ganze Thema der Kommerzialisierung noch dazu.
Ja.
Das waren die Punkte damals. Und die haben letztendlich dazu geführt, dass die Eizellspende und ganz ähnlich auch die Leihmutterschaft unter Verbot gestellt wurden.
Ja, und ein bisschen was ist da natürlich ja schon auch dran, ne? Also wenn man jetzt sich vorstellen würde, in Deutschland ist ja jetzt in der Diskussion, dass oder die Kommission hat empfohlen, falls die Eizellspende legalisiert wird, dass dann auch eine Aufwandsentschädigung für die Frauen in dem Bereich zwischen 1.000 und 1.500 Euro gezahlt werden soll. Und eine Eizellspende ist ja schon auch aufwendiger für die abgebende Frau als jetzt eine Samenspende für einen Mann, weil der kann über eine ganz natürliche Ejakulation Sperma rauswerfen und der braucht keinen künstlichen Prozess. Und die Frau, die Eizellen abgibt, die bräuchte ja schon eine hormonelle Stimulation, da muss eine Entnahme gemacht werden. Die hat, also Aufwand hat sie auf jeden Fall.
Und sie hat auch Risiken, auch körperliche Risiken, die der Mann natürlich auch nicht hat.
Die sind nicht riesengroß, aber die sind auch nicht
aber
null.
Sie sind da.
Genau. Ja. Und das ist ja schon auch wichtig, das zu berücksichtigen. Und natürlich ist auch für die abgebende Frau wichtig, dass sie gut aufgeklärt wird und auch sich selber Gedanken macht. Wie wäre das für mich, wenn in Zukunft Kinder mit meiner genetischen Abstammung auf der Welt sind und ich bekomme vielleicht keine eigenen Kinder, weil ich vielleicht meinen Partner ganz spät kennenlerne. Wie käme ich damit klar? Und ne, das andere Szenario, wie käme ich damit klar, wenn ich eigene Kinder habe und dann vielleicht auch Kontaktwunsch von genetischen Halbgeschwistern besteht? Und das sind ja schon, sag ich mal, Aspekte der Lebensführung, die in der Zukunft Bedeutung haben. Wo man jetzt nicht so mir nichts, dir nichts sagen kann, es ist wie eine Blutspende.
So ist es genau nicht, weil aus einer Blutspende entsteht kein neues Leben mit einer ganz neuen individuellen Dynamik, aber aus einer Eizellspende natürlich. Ja. Und ich glaube auch, dass wir auch in vielen europäischen Ländern diese psychologischen Aspekte bei der Spenderin im Moment sträflich vernachlässigen. Also es gibt durchaus Länder, wo die Spenderin einem psychologischen Gutachten unterzogen wird. Aber da kommt es in Kliniken überwiegend darauf an, dass diese Spenderin sozusagen von ihrer Persönlichkeit her stabil ist und nicht zwischendrin im Prozess abspringt. Ja, weil das ist natürlich für die Kliniken ein Investment.
Ja.
Mir wäre es wichtig, dass die potenzielle Spenderin über genau die Themen nachdenkt, die du eben angesprochen hast. Ja, wie geht es mir, wenn mein Kinderwunsch irgendwann später mal nicht in Erfüllung geht, ich aber weiß, es gibt Kinder von mir. Wie geht es meinen Kindern, wenn sie irgendwann erfahren, sie haben Halbgeschwister und ich weiß vielleicht gar nicht, in welchen Ländern? Ja, also wenn wir eine Spenderin in Spanien nehmen, wir wissen, ganz viele europäische Länder pilgern sozusagen nach Spanien. Die Engländer, die Franzosen, deutsche Paare, ja, italienische Paare und. Das heißt, eine spanische Spenderin, die eigene Kinder hätte, könnten Halbgeschwister in vielen europäischen Ländern haben.
Ja.
Und darüber muss man mit den Kindern irgendwann sprechen.
Ja. Ja, und das jetzt, also als Psychologin gucke ich da drauf und es gibt ein paar Aspekte des Menschseins, die sind wirklich sehr wundersam und die sind meiner Auffassung nach unendlich. Dazu zählt zum Beispiel das Gedächtnis. Es gibt jetzt keine Beweise, dass das Gedächtnis irgendwie endlich ist. Natürlich nicht jeder Mensch schafft es in seiner Lebenszeit, keine Ahnung, 17 Sprachen zu lernen. Aber es gibt erstmal nichts, was im Gehirn die Erinnerungsleistung beschränken würde. Und es gibt Menschen, die haben zum Beispiel ein perfektes Erinnerungsgedächtnis für jeden Tag ihres Lebens. Und meiner Ansicht nach gilt das auch für Liebe und Emotionalität. Auch Menschen mit 90 können noch so Emotionen fühlen wie mit 19. Und diese Fähigkeit, sage ich mal, mit der Komplexität emotionaler Verbindungen zurechtzukommen, das können wir Menschen. Wir haben auch vielleicht, keine Ahnung, 12 verschiedene Arbeitsstellen in unserem Leben. Wir können umziehen, wir können da neue Menschen kennenlernen, wir können ganz intensive Freundschaften für eine Zeit im Leben haben und dann sind sie wieder weniger. Also die Annahme, dass das irgendwie zu komplex oder schädigend sein könnte, die gibt erstmal das, was Menschen sonst so können, emotional und kognitiv, die gibt es nicht her.
Das glaube ich auch, da würde ich dir voll zustimmen. Ich würde es noch ergänzen um einen Punkt. Ich glaube, die meisten, nicht alle, aber die meisten Menschen tun sich leichter damit, wenn sie irgendwie vorbereitet sind. Es gibt Menschen, die kommen spontan mit allem super zurecht. Die meisten Menschen sagen, auch wenn ich das gewusst hätte, wenn ich mich innerlich hätte darauf einstellen können, dann wäre mir das ein bisschen leichter gefallen. Ja. Und deswegen ist eben auch diese Beratung der Spenderinnen so wichtig, ja, damit sie eben auf diese Themen vorbereitet sind.
Ja. Und wie ist jetzt deine Erfahrung mit Paaren, die auch deine Beratung aufsuchen? Wie gehen die vor? Also sind da viele dabei, die sich dann auch für einen offenen Umgang entscheiden? Wie ist das so?
Das ist eine spannende Frage. Das hat sich nämlich in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren ziemlich geändert. Mhm. Ja, mittlerweile kommen Paare in Beratung und fragen mich eigentlich nur noch in Anführungszeichen, ja, wie und wann kann ich mein Kind denn aufklären? Nicht mehr soll ich, aha, ob ich, kann ich, sondern es geht nur noch um das Wie und das Wann.
Ja.
Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Entwicklung, weil das aufzeigt, dass die Eltern diese offene Haltung, diesen offenen und entspannten Umgang ein Teil schon verinnerlicht haben.
Ja.
Dass sie aber nochmal sozusagen konkrete Unterstützung für eben für das Wie und Wann brauchen.
Ja. Ja. Welche Rolle spielen da Kinderbücher?
Eine ganz wichtige, ja, weil es dann doch wieder eine sehr außergewöhnliche Form der Zeugung ist, für die meisten Menschen kein Vokabular haben. Ja. Und die Kinderbücher haben ja das Ziel, das mit Worten so zu erklären, dass wirklich 3-4-Jährige das verstehen. Und wenn man das so formuliert, dass es 3-Jährige verstehen, dann versteht es auch fast jeder andere Mensch.
Mhm. Ja.
Also das ist ganz wichtig, den Eltern wirklich auch konkret etwas an die Hand geben zu können und sagen zu können, diese Worte können Sie verwenden oder schauen Sie sich das Kinderbuch an, lesen Sie es durch und überlegen Sie, ob Sie Ihre eigenen Worte dazu haben. Vielleicht sind es andere Worte, aber Sie haben zumindest ein Anfangsgerüst für diese Gespräche.
Ja, und man darf sich das nicht so vorstellen, dass Kinder mit solchen Themen total überfordert sind. Kinder sind kleine Lernmaschinen und die kommen auf die Welt und nichts von dem, was wir alle als Erwachsene können und wissen, kennen die schon. Die kennen nichts davon. Also alles kommt auf die ein und prasselt auf die ein. Und ihre kleinen Verstehmaschinen, ihre Gehirne, die sind dafür da, Dinge, die sie nicht kennen und nicht verstehen, zu verarbeiten und kennenzulernen. Wir, die Erwachsenen, wir haben die Herausforderung.
So ist es. Und dazu kommt, dass diese kleinen Lernmaschinen nicht werten.
Aha.
Kinder saugen alles auf und sagen nicht davor, oh, das hört sich jetzt irgendwie heikel und schwierig an, das möchte ich nicht lernen, ich wende mich lieber einem anderen Thema zu.
Mhm.
Das ist nicht der Fall. Die Kinder lernen jeden Tag ganz, ganz viel, ja, und durch dieses Wiederholen vertieft sich dieser Lernprozess. Ja, es sind wirklich Lernmaschinen, das ist ein toller Begriff dafür.
Ja.
Und sie gehen eben auch mit der eigenen Zeugungsgeschichte ganz wertfrei um. Sie hören sich das an, nicken es ab. Und ich höre ganz oft in der Beratung, dass die Eltern fast ein bisschen enttäuscht sind, wenn die Kinder sich dann irgendwie umdrehen und weiterspielen wollen.
Aha.
Wenn die Kinder damit signalisieren, ich habe es gehört, ich habe es vielleicht auch ein Stück verstanden und wenn nicht, dann frage ich morgen nochmal nach, aber jetzt will ich weiterspielen.
Ja, das ist auch ganz wichtig, ne? Es gibt nicht den Tag der Aufklärung, sondern eben, das ist ja auch das Schöne, was man über Kinderbücher machen kann. Man gibt den Kindern was zum Anfassen und Worte, sodass auch sie zu den Erwachsenen kommen können in dem Moment, wo sie eine Frage haben.
Genau, und das ist ja auch ganz wichtig, dass sich die Eltern immer nach der Geschwindigkeit des Kindes richten. Dass die Eltern also sensibel dafür werden, in welchem Prozess das Kind gerade ist und ob es wieder angemessen ist, das mal zum Thema zu machen oder ob das Kind sich gerade für Autos, für Schwimmen, für Musik interessiert und die Zeugungsgeschichte in dem Moment einfach überhaupt nicht wichtig ist.
Mhm.
Aber das machen die meisten Eltern eigentlich instinktiv richtig,
mhm,
weil da ist das Gespräch über die Zeugungsgeschichte ja nicht so viel anders als Gespräche über andere Themen.
Ja.
Und auch da haben Eltern in der Regel eine gute Empfindlichkeit für das, was das Kind gerade braucht, womit es sich gerade auseinandersetzt.
Ja. Ja, und jetzt, wo du sprichst, merke ich halt, es geht um verschiedene Dinge auf verschiedenen Ebenen. Es geht natürlich schon auf der Sachebene darum, dem Kind rüberzubringen, du bist auf die Welt gekommen, weil eine Frau hat eine Eizelle uns gespendet oder weil ein Paar hat ein Embryo uns gespendet oder ein Mann hat uns Samen gespendet. Aber auf einer übergeordneten Ebene, die über der Sachebene drüber ist, geht es ja darum, dass das Kind die Botschaft bekommt, ich möchte mich mit dir austauschen und ich möchte, dass du auch Fragen stellen kannst. Ich möchte dir Kraft und Wissen und Selbstvertrauen geben, damit du einen eigenen Umgang entwickeln kannst. Und das ist ja in einer Eltern-Kind-Beziehung was ganz, ganz Wichtiges und Zentrales. Und ich glaube, Eltern, die den Prozess durchmachen, sich darauf vorzubereiten, mit Kindern über diese Dinge zu sprechen, die erwerben ganz wichtige Fertigkeiten im Elternsein, die man auf 1000 andere Bereiche anwenden kann.
Ja, und ich würde sogar sagen, viele Eltern haben diese Fertigkeiten und müssen es eigentlich nur noch auf das Zeugungsthema übertragen.
Ja, also, auch das.
Das geht ja in beide Richtungen, ja. Und ich selbst glaube, dass das Atmosphärische, was für die Kinder damit rüberkommt, fast noch wichtiger ist als die inhaltliche Botschaft. Also wenn die Kinder wissen, sie können über dieses Thema sprechen, sie können Fragen stellen, ganz egal, was ihnen durch den Kopf geht, ist das viel wertvoller, als wenn sie im Alter von 3 Jahren verstehen, es gibt Samen und Eizellen.
Ja, ja, ja. Oder wenn man jetzt nochmal an früher zurückdenkt, wenn sie halt lernen, wie man Spannung rund um ein Geheimnis wahrnimmt und wie man dann auf Eierschalen darum herumtanzt. Ne?
Das Eierschalen ist der richtige Begriff, ja.
Das ist ja leider auch ein, ne, normalerweise ist jetzt das, der Begriff Lernen ist jetzt eigentlich nicht positiv oder negativ besetzt. So in unserem, also zumindest aus psychologischer Sicht und in unserem Sprachgebrauch verbinden wir eigentlich Lernen immer mit positiven Dingen, mit Zugewinn. Aber wenn Kinder eben in diesem Geheimniskonstrukt aufwachsen, dann lernen sie halt leider eigentlich etwas, was sie wahrscheinlich auf ihrem Lebensweg eher behindern wird.
Ja, sie lernen Vermeidung.
Ja.
Ja. Und das ist das Problematische.
Ja.
Dass sie sozusagen lernen, es gibt irgendwo Grenzen und es kann gefährlich sein, wenn ich diese Grenzen überschreite. Und das ist nicht gut.
Genau, und eben nicht Sachgrenzen, so im Sinne von, es ist gefährlich, meinen Finger in die Kerze zu halten, da und überschreite ich auch eine Grenze, sondern eine Grenze im Kopf, wo ich etwas nicht fragen darf. Mhm. Ne? Und selbst wenn es die Regel gibt, ey, nicht mit dem Finger in die Kerze, dann ist es eine berechtigte Frage, dass das Kind sagt, warum denn nicht? Okay, dann erkläre ich es dir. Und wenn eben ein sozusagen betreten Verbotenschild aufgehängt wird, so im übertragenen Sinne, über diese Themen nicht zu sprechen, dann kann eben dieses Warum denn nicht, das Gespräch kann nicht stattfinden und diese Art von Vermeidung ist eher behindernd.
Genau, ja.
Ja. Und du hast vorhin kurz erwähnt, dass es schon bei dem Empfangen von Eizellen, das betrifft wahrscheinlich auch Embryonen, wo ja auch Eizelle mitempfangen wird von der aufnehmenden Frau, es geringgradig erhöhte Risiken in der Schwangerschaft gibt. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern?
Naja, ich glaube, das sind jetzt primär medizinische Aspekte. Ich bin keine Ärztin, aber von dem, was ich weiß, ist es so, dass die fremde Eizelle mit einer bestimmten Immunreaktion einhergeht und der weibliche Körper darauf reagiert. Und das tut er natürlich bei Spendersamen nicht, weil der Samen für einen weiblichen Körper immer fremd ist. Aber normalerweise wird eine Frau mit der eigenen Eizelle schwanger. Da stimmt sozusagen das Immunsystem und bei einer fremden Eizelle kommt etwas Fremdes in den Körper. Und da scheint es eine Reaktion zu geben. Aber das sage ich mit ganz viel Vorsicht, weil ich keine Ärztin bin und weil ich auch glaube, dass da die Reproduktionsmedizin noch sehr im Forschungsprozess ist.
Ja, genau. Das ist auch mein Kenntnisstand, dass so ganz genau abschließend ist es noch nicht geklärt. Ich habe die Frage jetzt vor allem gestellt. Ich kannte ja auch die ungefähre Antwort, aber man kann natürlich jetzt die Frage anschließen, warum soll denn etwas erlaubt werden, was aber Risiken hat? Ne? Also sozusagen der Einwand zu sagen, naja, Eizellspende ist verboten, weil es viel mehr Risiken als Samenspende hat, sowohl für die Abgeberin als auch für die annehmende Frau. Das ist erstmal keine unberechtigte Aussage. Ich finde aber, es gibt ja auch ganz viele andere Bereiche, wo Dinge, die mit Risiken behaftet sind, erlaubt sind, auch im medizinischen Bereich. Es gibt ja ganz viele Behandlungen, die ich auf Wunsch bei mir durchführen lassen darf und die sind auch mit Risiken behaftet.
Ja. Das Stichwort ist hier, glaube ich, die reproduktive Autonomie.
Ja.
Inwieweit darf der Gesetzgeber eine reproduktive Autonomie einschränken? Wann hat er dazu das Recht? Wann sind diese Risiken sozusagen so groß, dass man befürchten muss, dass eine individuelle Person das gar nicht mehr abschätzen kann? Ja, ich glaube, da sind wir im Bereich der Eizellspende weit davon entfernt. Diese immunologischen Reaktionen, da sprechen wir über ganz, ganz wenige Prozentpunkte. Das betrifft die meisten Frauen gar nicht.
Ja. Genau, und selbst wenn Frauen betroffen sind, dann gibt es medizinische Maßnahmen, die zur Früherkennung und zur begleitenden Behandlung eingesetzt werden können.
Ja, und vor allem müssen die Frauen im Vorfeld informiert sein.
Ja.
Es muss ein medizinischer Informed Consent hergestellt werden, damit die Frauen für sich entscheiden, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen oder bin ich es nicht? Ja, aber die Frauen müssen natürlich darüber wissen.
Ja, genau. Und genau, du hast es super gut erklärt, nämlich an der Stelle ist eben die Frage, ist es Aufgabe sozusagen des Staates sozusagen durch Gesetze Menschen bestimmte Entscheidungsspielräume nicht zu eröffnen, weil man eben sagt, die Entscheidung ist viel zu schwer, das kann ein Mensch nicht überblicken. Oder kann man sagen, hier drüben ist ein Entscheidungsspielraum, in diesem Entscheidungsspielraum gibt es auch Risiken, aber wir trauen den Leuten zu, dass sie selber entscheiden können. Und nur weil andere etwas machen, ist es nicht ein Grund, dass man es auch machen muss. Aber wenn man jetzt im europäischen Umland guckt, welche Staaten trauen ihren Mitgliedern zu, dass sie selber entscheiden dürfen beim Thema Eizellspende und welche trauen es ihnen nicht zu. Da sind wir ja in Deutschland eins von den sehr wenigen Ländern, die sagt, das ist eine Entscheidung, die durch ein Verbot Menschen weggenommen wird und nicht eine, die sie selbst treffen können.
So ist es, ja.
Petra, du hattest ja schon erwähnt, dass viele Menschen zu dir in die Beratung kommen. Die kommen so mit der Frage, wie oder wann sprechen wir mit unseren Kindern darüber und nicht ob. Ist es für die Menschen auch eine Herausforderung, Worte zu finden für die Personen, die an ihrer Familiengründung beteiligt waren? Also wie sagen die zu denen?
Das ist eine spannende Frage. Ich merke in der Beratung immer wieder, dass die Klienten auf bewährte Konzepte zurückgreifen, ja. Und das bedeutet, dass viele den Spender oder die Spenderin intuitiv, ohne nachzudenken, als die eigentliche Mutter, der eigentliche Vater bezeichnen. Ja, und das ist natürlich aus Kindesperspektive überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ja, Vater und Mutter, das sind die Personen, die mit dem Kind groß werden, bei denen das Kind groß wird, die im Alltag da sind, die sich kümmern um das Kind, die Regeln aufsetzen, die auch mal schimpfen, ja, die einfach präsent sind und ihre Erziehungsaufgaben wahrnehmen. Das sind Spender und Spenderinnen natürlich nicht, ja. Und es ist auch unklar, ob das Kind jemals diese Personen kennenlernen möchte, ja. Ich denke, das ist sehr wahrscheinlich, aber erst einmal ist es offen, ja. Das heißt, ich wäre eher vorsichtig und würde Spender, Spenderinnen nicht mit Worten beschreiben, die für die Familie verwendet werden. Ich denke, auch für ein Kind kann es verwirrend sein, mit zwei Vätern oder mit zwei Müttern konfrontiert zu sein.
Aber das ist ja bei einer schwulen oder lesbischen Partnerschaft auch so.
Ja, aber dann gibt es diese Elternpersonen in der Familie. Also wenn sie eine lesbische Familie haben, dann haben sie ja ganz häufig Mama und Mami. Mhm. Ja, beide sind da und übernehmen ganz klar die Mutterrolle, ja. Aber der Spender übernimmt keine Elternrolle. Er ist nicht präsent, ja. Insofern ist es wahrscheinlich auch aus Perspektive des Kindes viel sinnvoller, Worte zu verwenden, die das irgendwie auch widerspiegeln. Und da, glaube ich, haben wir im Moment nicht nur in Deutschland, auch im angelsächsischen Raum, ich bin viel mit Kollegen im Ausland in Kontakt. Also wir haben wirklich keine leichte Situation und wir tun uns nicht leicht damit, angemessene Worte zu entwickeln. Ja. Mhm. Und Worte sind erst einmal nur Schall und Rauch, man könnte sie ersetzen, kann man jetzt sagen. Ich denke aber, dass Worte auch sozusagen unsere Konzepte mit beeinflussen. Ja, also wenn ich den Spender als Vater tituliere, in welcher Position sehe ich ihn denn dann zum Kind? Mhm. Was ist denn dann der soziale Vater, wenn der Spender ein Vater ist? Mhm. Hat das Kind wirklich zwei Väter und wer ist dann Vater Nummer eins und Vater Nummer zwei? Ja, also ich glaube, wir müssen da wirklich sehr gut aufpassen und wir müssen nicht nur diese Terminologie weiterentwickeln, wir brauchen wirklich neutrale, aber wertschätzende Begrifflichkeiten. Mhm. Aber wir müssen auch an dieser Konzeptentwicklung arbeiten. Und ich glaube, das eine geht mit dem anderen Hand in Hand.
Das heißt jetzt so ganz praktisch, sowas wie bei einer Eizellspende biologische Mutter oder Samenspende biologischer Vater oder Embryonenspende biologische Eltern. Das würdest du eher nicht empfehlen.
Nein, ich wäre da sehr vorsichtig, weil ich glaube, aus Kindesperspektive ist das verwirrend. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass es für den jeweiligen sozialen Elternteil schwierig ist. Weil wenn der andere Vater ist, was bin ich denn dann? Mhm. Wenn die andere Mutter ist, was bin ich denn dann?
Ja. Ja. Also ich glaube, wenn man so guckt, wie das zum Beispiel schwule Paare machen, die ja letztlich über eine Pflegeelternschaft, Adoption oder Leihmutterschaft Eltern werden können, da habe ich schon öfter gesehen, dass die sowas sagen wie Bauchmama. Mhm. Und dass es dann aber diese Form der Familiengründung wird ja dann auch immer im Ausland durchgeführt. Da ist dann häufig auch so, dass schon auch während der Schwangerschaft Fotos geschickt werden und da Kontakt besteht. Das heißt, der Begriff Bauchmama ist dann nicht für eine diesen Personen völlig unbekannte Person, sondern schon jemand, den sie mal kennengelernt haben. Und das ist jetzt, was du gerade eben auch erklärt hast, das passt halt ein bisschen ins Konzept und diese, ne, das Mama wird ja auch ergänzt mit Bauchmama. Das heißt, da wird so ein bisschen nochmal eingeschränkt, was hat die denn gemacht?
Genau, es wird ein bisschen differenziert.
Ja. Ja,
aber ich glaube wirklich, dass wir bei diesen ganzen neuen Familienformen, die durch die Reproduktionsmedizin ermöglicht werden, dass wir da auch Familienkonzepte nochmal ganz anders überdenken müssen. Ja, ich glaube, wir tendieren im Moment dazu, die Spendepersonen, also Männer und Frauen, die spenden, entweder diesen Personen entweder eine ganz wichtige, enge Bedeutung zu geben oder sie komplett zu ignorieren. Und ich glaube, beides ist nicht richtig. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns irgendwo dazwischen bewegen und müssen wahrscheinlich auch noch viel mehr forschen, um auch mal die Perspektive von erwachsenen Personen haben, die sozusagen auf 40, 50 Jahre Lebenserfahrung als spendegezeugte Person zurückblicken und diese mal befragen, was ist denn die Spendeperson für dich? Wie würdest du denn diese Person bezeichnen?
Ja, und an der Stelle das denen auch offen zu lassen. Ich habe tatsächlich auch eine Folge gemacht mit einer Person, die ist jetzt noch nicht 40, 50 Jahre alt, aber die spricht da über ihre eigene Perspektive. Und ne, wenn wir so als Beratungspersonen dann was dazu sagen, dann ist ja die wichtige Empfehlung sowas wie, ja, schaut halt mal, was für Worte ihr verwenden wollt und schaut halt mal, was ihr gut passend findet und nicht, hier ist die Vorgabe und daran müsst ihr euch halten.
Genau, ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass Eltern ihre Worte finden. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass sie später, wenn das Kind ein eigenes Konzept entwickelt, auch eigene Wörter entwickelt, dass die Eltern sich da dann wieder anpassen und auch mit ihrem Kind in einem guten Austausch sind über diese Konzepte und über diese Worte.
Ja, und oft ist es ja dann so, wenn es dann um eine konkrete Person geht, dann ist es dann die Petra oder die Sally. Mhm. Und dann ist sozusagen dieses ganze Terminologie-Thema plötzlich reduziert auf, ja, wir wissen ja alle, wer die Petra und wer die Sally ist und dann ist das Thema nicht mehr so groß. Jetzt wir zwei versuchen uns ja abstrakt darüber zu unterhalten. Da sind ganz viele Probleme und solange halt mit der ganzen Familiengeschichte offen und entspannt umgegangen wird, funktioniert auch dieses, ich sag mal, Worte finden und die Person wird ja einen Namen haben und manchmal tut's dann halt einfach der Name.
Ja, ich glaube, das funktioniert auch in den Familien selbst oder in den familiären Bezügen. Ich glaube, wenn wir sozusagen aus einer fachlichen Perspektive oder aus einer wissenschaftlichen Perspektive darauf schauen, da sind wir wirklich noch am Anfang der konzeptuellen Entwicklung. Und das brauchen wir auch. Das muss sich sozusagen gegenseitig befruchten.
Klar.
Ja. Die Familien müssen ihren Weg finden und wir brauchen aber auch als Fachkräfte ein Konzept, wo wir wissen, das funktioniert für alle. Ein Konzept bedeutet nicht, dass wir dann die individuellen Worte festlegen, aber wir müssen sozusagen, oder es wäre schön, ich würde mir wünschen, wir hätten ein Konzept, wo wir sagen können, so funktioniert es und in diesem Konzept könnt ihr euch so und so und so verhalten.
Ja.
Ja, das wäre prima.
Ja, so funktionieren ja auch medizinische Leitlinien und auch unsere psychologische Leitlinie fürs Thema Kinderwunsch, an die wir uns ja auch in unserer Beratung orientieren. Ne? Also du und ich, wenn wir beraten und auch alle unsere Kolleginnen, die sitzen ja nicht in ihren Praxen und denken sich, was erzähle ich denn jetzt mal basierend auf meiner Lebenserfahrung, sondern die haben sich schön ordentlich vorher die Leitlinie angeguckt, zumindest in einem idealen Beratungsszenario ist das so, machen auch nicht alle. Und empfangen dann die Klienten und geben erstmal auch Auskunft von, was ist die wissenschaftliche Lage zu bestimmten Dingen, ne? Und das beraten dann darauf basierend. Jetzt ist es ja so, insbesondere bei der Samenspende gibt es ja die Möglichkeit, dass theoretisch sehr viele Kinder von einem Mann abstammen können. Ist das was Gutes, was Schlechtes? Wie guckst du da drauf?
Ja, das ist ein Thema, das wir im Moment ja sehr aktuell diskutieren. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern auch wieder international. Ja, und es ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Von den deutschen Samenbanken weiß ich, dass sie sehr bemüht sind, diese Maximalzahl von ungefähr 15 Kinder pro Spender einzuhalten. Was allerdings keine Samenbank, weder eine deutsche noch eine ausländische Samenbank kontrollieren kann, ist, ob diese Spender privat spenden. Mhm. Ja, oder ob ein deutscher Spender auch nochmal in Dänemark und in England spendet. Das ist nicht wirklich lukrativ. Also finanziell rentiert sich das definitiv nicht. Wenn ein Mann es allerdings darauf anlegt, viele Kinder zu zeugen, warum auch immer, ja, man mag ihm eine Störung unterstellen, ganz egal, wenn er es darauf anlegt, kann er es machen. Und es bleibt so lange unentdeckt, bis die Halbgeschwister, die Kinder sich über einen DNA-Abgleich, über diese Gendatenbanken finden.
Ja.
Und dann fliegt das Ganze auf und dann ist es für viele Kinder emotional sehr überwältigend, dann mit einer großen Zahl von Halbgeschwistern konfrontiert zu sein. 50, 60, das ist einfach eine Situation, die erwartet keiner und das überfordert ganz viele.
Ja, ja, und manche Menschen kennen das, die vielleicht 37 Cousinen haben. Man schafft es nicht, enge Bindungen mit 37 Personen irgendwie gleichermaßen aufrechtzuerhalten. Und es ist halt was anderes, wenn man mit dem Wissen aufwächst. Ja, ich habe da diese ganzen Cousinen, manche sehe ich einmal im Jahr, manche sehe ich alle fünf Jahre, von manchen habe ich gar nicht die Handynummer. aber das ist nicht eine überraschende Erkenntnis.
Genau, das ist der große Unterschied. Ja. Da wächst man sozusagen hinein, man wird groß damit und man erfährt dann auch mit 5, naja, die Tante so und so hat noch ein Kind bekommen, noch ein Cousin mehr, aber man wächst hinein. Aber diese Kinder, die finden sich über die DNA-Tests und die werden in der Regel von jetzt auf gleich mit einer sehr großen Zahl konfrontiert.
Ja, gibt's da aktuell irgendetwas, was Menschen, die eine Spende in Anspruch nehmen können, da tun können? Oder ist es einfach im Moment so, dass es kein Register gibt und man das nicht abschließend kontrollieren kann?
Ja, also unter optimalen Bedingungen hätten wir ein internationales Register. Mhm. Ich glaube, das ist überhaupt nicht realistisch. Das ist logistisch immens, dieser Aufwand. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen. Aber was Paare selbst natürlich machen können, ist, dass sie bei allen Samenbanken sich immer wieder sagen lassen, wie hoch die globale Zahl der Kinder pro Spender ist. Also nicht die Zahl der Spender der Kinder hier in Deutschland, sondern die globale Zahl von einem Spender. Das ist wichtig, weil wir einfach wissen, es gibt vor allem ausländische Samenbanken, die verwenden den Spender zum Beispiel in Dänemark, aber exportieren nach England, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Spanien. Und sie sagen durchaus, sie halten sich an die Maximalzahl. Aber wenn man sich an die Maximalzahl von 5 Ländern hält und in jedem gibt es 15, ja, dann kannst du dir schnell hochrechnen, wie viele Kinder das gibt.
Ja. Ja.
Also immer die globale oder die internationale Maximalzahl fragen.
Ja. Ja, und an der Stelle, du hast es auch gerade gesagt, spielt eben das Wissen der Kinder eine wichtige Rolle. Je weniger überraschend es ist, desto weniger ist es überwältigend. Und je mehr Kinder mit dem Wissen aufwachsen, ja, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Halbgeschwister du hast. Mal gucken, was da im Leben so auf uns zukommt. Und wenn dann jemand sich meldet, es hat sich jemand gemeldet, mal gucken, wann wir Zeit haben, dann ist es halt auch alles nicht mehr so dramatisch, wie wenn es überraschend kommt.
So ist es, genau.
Ja.
Ja, und wenn die Eltern dann wissen, wir haben einen Spender und wir wissen von der Samenbank, da gibt es bereits 14 Kinder, kann man das irgendwann einem Kind auch mitteilen,
ja,
wenn es im entsprechenden Alter ist. Und dann kann sich ein Kind auch mit diesem Gedanken auseinandersetzen.
Ja, ja, ja. Also ne, überrascht zu werden ist da eher die problematische Situation und nicht so sehr, dass sozusagen wir das als Menschen irgendwie nicht umfassen können oder das irgendwie per se emotional schädigend wäre.
Ja, und vor allem bei dieser ganz großen Zahl von Kindern pro Spender passiert es ja, dass es immer noch Kinder gibt. Also dass die Kinder dann, was weiß ich, ihre Gendatenbanken einsehen und sie machen eine Woche später ihr Konto auf oder wie auch immer man das dort nennt und sie werden wieder mit 2 Halbgeschwistern konfrontiert.
Ja.
Und einen Monat später wieder mit einem und 2 Monate später wieder mit 3 Halbgeschwistern. Also das hört sozusagen nicht auf und das ist einfach problematisch.
Ja. Insgesamt ist es aber ja so, also das ist mir jetzt nochmal wichtig, dass ist so ein bisschen ja ein Sonderfall und in der Regel ist ja so, dass für die Familien sehr gut läuft und die einfach mit dieser Form der Familiengründung einfach auch sehr glücklich sein können, das integrieren und das so intensiv, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, das halt gar nicht Thema ist, wenn die Kinder eben mit den Kinderbüchern und dem Wissen aufwachsen, dann ist es einfach eins von vielen Familienthemen und gar nicht so der Problembär, sage ich jetzt mal.
Genau, also es ist auch in meinen Augen wirklich kein Problem, aber es ist ein Thema, das in den Familien sozusagen mitläuft und
ja,
das eben auch besprochen werden sollte, so wie es jeden mal durch den Kopf geht.
Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal auf eine Behandlungsform eingehen. Das ist tatsächlich eine Methode medizinischer Behandlung und nicht ein Weg der Familiengründung. Ich finde, das hast du am Anfang sehr schön eingeführt. Und zwar ist es ja so, dass auch das Verfahren der Präimplantationsdiagnostik ist ja in Deutschland nicht komplett verboten. Da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht mit einem Experten, sondern es ist eben durch eine Ethikkommission geregelt. Weil in unserem Embryonenschutzgesetz, glaube ich, sowas Ähnliches drinsteht wie, man darf Embryonen nicht aussortieren, so nach dem Motto, hier die Guten, da die Schlechten und die Schlechten werfen wir weg. In anderen Ländern ist es anders geregelt. Da kann man Präimplantationsdiagnostik sozusagen einfach dazu buchen in der Behandlung. Hat das nur Vorteile oder auch Nachteile?
Also auch das sage ich als Nicht-Medizinerin, ja. Was du im Ausland ansprichst, ist nicht das Verfahren, das wir unter Präimplantationsdiagnostik verstehen, sondern im Ausland wird ein genetisches Screening-Verfahren angeboten. Da werden Blastozysten verwendet, es werden 1-2 Zellen entnommen, die restliche Blastozyste entwickelt sich ganz normal weiter und diese 1-2 Zellen werden auf ganz viele Erkrankungen hin untersucht und wenn dann eine festgestellt wird, wird dieser Embryo verworfen und wenn die Blastozyste frei davon ist, wird sie eingesetzt. Ja. Das klingt erst einmal so, als müsste das doch eigentlich die Schwangerschaftsraten enorm steigern. Mhm. Ja, dann haben die Paare nur noch gesunde Embryonen, die zurückgesetzt werden. Ja, das ist so aber leider gar nicht. Also im Moment ist meines Wissens nach der Stand, dass die Schwangerschaftsraten dadurch nicht steigen. Ja, weil dann eben weniger Embryonen übrig bleiben, weil es ganz viele Embryonen gibt, die mit irgendeiner genetischen Erkrankung belastet sind, ja, weil wir alle als Menschen ganz viele nicht gesunde Gene in uns tragen. Ja. Das bringt also sozusagen relativ wenig. Es ist allerdings ein relativ teures Verfahren.
Ja. Ja.
Was in meinen Augen noch ein Stück problematischer ist, ist, dass das Paaren angeboten wird, die auch über eine Eizellspende nachdenken. Und dann muss man sich ja vor Augen führen, die Eizelle kommt von einer jungen Frau. Da ist natürlich auch die genetische Belastung eine ganz andere, als wenn die zukünftige Mutter 38 oder 40 ist und die Eizelle eben genauso alt ist. Also da ist immer die Frage, steht das denn in einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Ja.
Zahlen die Paare dann nicht einfach viel zu viel für etwas, was einen ganz, ganz kleinen Effekt hat?
Ja, ja. Und was du eben erklärt hast, eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar dann wirklich ein Baby bekommt, die steigt eben durch diese Methode nur bei ganz, ganz wenigen Paaren ganz gering, weil am Ende des Tages haben diese Paare ja nicht mehr Embryonen. Wenn die ihre 5 Embryonen in diese Präimplantationsdiagnostik schicken, dann hätten sie ja so oder so diese 5 Embryonen gehabt, die sie versucht hätten zu übertragen.
Genau.
Nur durch die Veränderung vielleicht der Reihenfolge, weil man sagt, der eine sieht ein bisschen besser aus als der andere. Was du auch angesprochen hast, ist genetische Variabilität. Es gibt sowas wie ein Mosaik, dass an einer Stelle sind die Gene so, an anderer sind sie ein bisschen anders. Es gibt Reparaturmechanismen. Und genau wie du es erklärt hast, es hört sich erstmal total super an und man denkt, boah, ja, das kaufe ich, das buche ich dazu.
Genau.
Das, ne, ja, sozusagen, ja, Baby ist garantiert.
Und vor allem ein gesundes Baby ist garantiert. Das ist ja die Idee.
Und das ist ja auch Quatsch, weil es wird ja nicht das ganze Genom analysiert, sondern es wird nach ein paar bestimmten Dingen geguckt und alle anderen Sachen sind trotzdem unbekannt. Und auch super wichtig, was du erklärt hast, eine 39-jährige Eizelle, die also jetzt mit mir auf der Erde rumgelaufen ist, die hat halt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, nicht so richtig optimal das Zellmaterial auszuschleusen, was sie nicht braucht, um sich mit dem Spermium zu vereinigen und das Zellmaterial bei sich zu behalten, was sie braucht. Mhm. So. Wenn ich jetzt aber mich entschieden habe, eine Eizelle einer anderen Frau entgegenzunehmen, die vielleicht nicht 39 ist, sondern 29, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass deren Zelle das super gut hinkriegt, zu sagen, Hälfte Genmaterial raus, Hälfte bleibt bei mir. Und dann zu sagen, darauf wendet man dann nochmal so ein Untersuchungsverfahren an, was dann guckt, ob dieser Prozess richtig geklappt hat, könnte halt ein bisschen doppelt gemoppelt und rausgeschmissenes Geld sein.
Ja, und es werden eben auf keinen Fall mehr Embryonen drauf.
Ja.
Ja, bleibt bei der gleichen Anzahl von Embryonen, was man in manchen Situationen den Paaren erleichtert, und das ist natürlich eine große Erleichterung, ist, dass man keine Embryonen einsetzen würde, die betroffen sind. Infolgedessen kann es auch nicht zu einer Fehlgeburt kommen, wenn es mit diesem Embryo zu einer Schwangerschaft und dann eben zu einer Fehlgeburt gekommen wäre. Also tendenziell könnte man Leid damit mindern.
Ja.
Ja, das ist schon ein Aspekt. Ich glaube allerdings, dass die Suche nach konkreten Erkrankungen, von denen das Paar eben auch weiß, so wie bei uns die Präimplantationsdiagnostik angewendet wird, nämlich es gibt ein Paar, wo ein Partner oder beide von einer genetischen Erkrankung betroffen sind, die ist bekannt. Nach dieser Erkrankung wird im Rahmen der PED gesucht, diese Embryonen werden verworfen, die anderen Embryonen werden eingesetzt. Das ist ein Verfahren, das ist sinnvoll, weil man dann wirklich,
ja,
diese Erkrankung vermeidet. Aber was man auch wissen muss, die anderen Erkrankungen werden nicht überprüft.
Ja.
Es geht immer nur um diese eine spezifische Erkrankung.
Ja. Ja, und ich habe das Thema jetzt vor allem aufgebracht, weil es gibt ja noch ganz viele andere Methoden, die sich erstmal auf dem Papier total toll anhören. Da haben wir auch eine Folge zugemacht. Und dann in der Realität der tatsächliche Nutzen für die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Also wie wahrscheinlich ist es, dass das Paar glücklich mit dem Baby nach Hause geht, dass da der Effekt dann doch gar nicht so groß ist. Und ich nehme das schon so wahr, dass die Art und Weise, wie mit solchen Verfahren werbend aufgetreten wird, in manchen Ländern doch deutlich anders ist als bei uns. Ich habe schon Webseiten gesehen, wo sowas draufsteht wie Baby Guarantee und dann Sternchen unten oder sonst Geld zurück. Mhm. Wie nimmst du das wahr, so das werbliche Auftreten?
Das sind einfach, also eine Baby Guarantee kann es geben, aber nur, wenn Paare bereit sind, sich auf Eizellspende, Samenspende und Leihmutterschaft einzulassen. Dann kann eine Klinik sozusagen eine eine Babygarantie geben, ja, wenn sozusagen alles, was möglicherweise nicht funktioniert, ausgetauscht wird. Ob Paare das mit ihrem Kinderwunsch und mit der Behandlung verbinden, ist eine ganz andere Frage. Ja, ansonsten halte ich es einfach für unseriös. Und die Paare müssen sich schon bewusst sein, wenn irgendeine Klinik so etwas anbietet, dann ist das natürlich so finanziell kalkuliert, dass die Klinik auch damit im grünen Bereich steht.
Bisschen wie im Casino.
Ja, für das Paar bestimmt.
Ja.
Ja. Die Klinik wird es finanziell so durchkalkuliert haben, dass ihre Finanzen damit gedeckt sind.
Ja.
Ja.
Ja, und vielleicht als genereller Tipp nochmal, wenn man eben in seiner eigenen Kinderwunschzeit recherchiert und Dinge liest und so einen Moment hat, wo man denkt, oh mein Gott, ich habe den Schlüssel für alles gefunden. Ich glaube, ich habe das gefunden, was alle Probleme erklärt. Das ist leider meistens ein Moment, der ist zu schön, um wahr zu sein, weil leider ist es meistens in den allermeisten Fällen nicht ein einziges Puzzleteil, was plötzlich alles erklärt und wo man plötzlich sagen kann, bis hierhin haben wir alles falsch gemacht, jetzt machen wir alles richtig. Wenn Menschen im Rückblick ihre eigene persönliche Geschichte erzählen, dann gibt es manchmal solche Schlüsselmomente. Aber leider kann man diese Schlüsselmomente nicht verwerten, um für andere Menschen eine zuverlässige Vorhersage zu machen.
So ist es. Und ich würde trotzdem sagen, es gibt vielleicht einen Schlüsselmoment. Und jetzt sage ich etwas, was vielleicht niemand erwarten würde, nämlich jung anfangen.
Ja.
Also da wissen wir einfach, das Alter der Frau bei Behandlung ist der maßgebliche Faktor dafür, ob es gelingen wird oder nicht, ein Kind zu bekommen.
Ja.
Also je jünger die Paare sind, je jünger vor allem die Frau ist, desto wahrscheinlicher gehen die Paare wirklich auch mit einem Kind aus der Behandlung.
Ja, in diesem Camp-Statement sozusagen bin ich auch. Und wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das sowas wie, dass jede Universität für jeden Studienplatz auch einen Kita-Platz zur Verfügung stellt, als Signalwirkung, um Menschen zu sagen, es ist natürlich schon wichtig, dass man, wenn man in einer Partnerschaft ein Kind bekommen möchte, dass da Stabilität ist, dass beide auch Eltern werden wollen und so. Aber der Hauptgrund, einen Kinderwunsch aufzuschieben, ist ja in der Regel nicht finanzielle Prekarität, weil jetzt eine Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist, sondern viele Menschen schieben den Kinderwunsch hinaus, weil sie denken, ah, der Partner ist nicht so ganz der richtige, es ist noch nicht der richtige Partner da. Und da so ein bisschen mehr zurückzukommen zu, das soll sich nicht abwertend anhören, so good enough, gut genug, ne? Und jung anfangen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Leider hilft der, glaube ich, vielen unserer Hörerinnen und Hörern leider nicht mehr, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir es gesagt haben.
Ja, vielleicht sollten wir das einfach noch viel weiter verbreiten, dass das junge Alter maßgeblich ist, auch wenn die Hörer jetzt von dieser Episode davon nicht mehr profitieren. Aber auch sie können es weitergeben.
Ja, finde ich auch. Ja, super. Es gibt viele Wege, ein Kind zu bekommen und heute haben wir über viele Wege der Familienbildung gesprochen, auch einige davon, die in Deutschland nicht frei verfügbar sind. Mit dem Wissen sind unsere Hörerinnen und Hörer jetzt besser informiert. Vielen Dank, liebe Petra, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.